Wir sind von Lecture Recording und es gibt immer so ein paar Sachen vorab zu klären, beziehungsweise gar bei den Anfangsveranstaltungen. Also wir haben dieses Mal die Ehre, den Herrn Schneider auch filmisch zu begleiten, beziehungsweise seine Vorlesungen auch aufzuzeichnen. Das heißt für euch nicht, ihr könnt daheim bleiben und euch das online anschauen. Die Idee ist eher, glaube ich, dass es unterstützend wirkt. Das heißt im Endeffekt, es ist so, dass wir das Ganze aufzeichnen werden. Und unser Ziel ist, dass wir es eigentlich auch Ende der Woche immer online zur Verfügung stellen können. Das heißt, das Ziel ist, dass es morgen Nachmittag auch dann verfügbar ist. Dann könnt ihr das unter kim.uni-konstanz.de/streaming, glaube ich, auch abrufen. Die Homepage geht auch erst morgen online. Das heißt, morgen haben wir noch ein bisschen Technisches zu machen. Es gibt noch so ein paar Fragen zum Streaming allgemein. Werde ich ein Bild sein? Darf ich Fragen stellen? Wird das dann auch aufgenommen werden? Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Uns interessiert im Endeffekt nur, was der Herr Schneider zu sagen hat. Und was er präsentiert, bedeutet für euch aber nicht, dass ihr keine Fragen stellen dürft, sondern ihr seid sogar aufgefordert, nach wie vor aktiv mitzuarbeiten und auch wirklich jede blöde Frage zu stellen, weil wir schneiden das hier so alles wieder raus. Das heißt, ihr seid weder im Bild zu sehen, noch seid ihr mit euren Fragen zu hören. Der Herr Schneider ist halt auch ein bisschen dann aufgefordert, vielleicht die Fragen ganz kurz zu wiederholen, damit der Kontext für die Leute, die das Streaming sich anschauen, dann auch gegeben ist und dass das dann auch wiederum verständlich dargestellt wird. Ich schneide die Fragen nur raus, was für ein Studenten seid ihr kommt. Okay. Sie bleiben immer im Bild, 1,5 Stunden lang. Gut. Habt ihr sonst allgemein irgendwelche Fragen, irgendwelche Bedenken zu unserer Aufzeichnung? Ja, das schaut alles überzeugt hier aus. Ja, dann war es das von unserer Seite zumindest. Dann wünsche ich ein schönes Semester und ja, viel Spaß mit unseren Aufzeichnungen. Und Herrn Schneider natürlich.
Ich bin Volker Schneider. Mich kennen wahrscheinlich jetzt nur einige hier. Ich unterrichte diese Staats- und Demokratievorlesung seit 2012. Vorher habe ich andere Vorlesungen unterrichtet hier. Also ich bin jetzt über 20 Jahre, also exakt 21 Jahre hier an der Universität und habe schon fast alle Vorlesungen, die es hier so gibt, gehalten. Also ganz am Anfang Einführung in das politische System der Bundesrepublik, dann Policy-Analyse habe ich auch einige Jahre gemacht und dann auch Analyse und Vergleich politischer Systeme haben wir damals mit einer neuen PO ganz neu eingeführt. Das gab es früher nicht. Habe ich zunächst mal auch diese Vorlesung einige Zeit gehalten. Und irgendwann, als wir sozusagen junge Kollegen bekommen haben, hatten die Interesse gezeigt, diese anderen Vorlesungen eben auch zu übernehmen. Und irgendwann bin ich dann eben bei dieser Theorievorlesung gelandet. Und die hat sich, das werde ich nachher gleich kurz erklären, auch verändert seit 2012. Aber zunächst mal möchte ich mich kurz vorstellen. Bevor ich hier 1997 an die Uni gekommen bin, war ich vorher 11 Jahre an dem 1985 damals gegründeten Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, das damals von Renate Mainz und Fritz Scharf geleitet wurde. Und von dort bin ich praktisch dann über eine Habilitation an der Universität Mannheim, dann direkt hier an die Universität auf diesen Lehrstuhl gekommen, der früher von Gerhard Lehmbruch und vorher von Frieda Naschold begleitet wurde. Ich bin, tue ich sonst nicht so ausbreiten, aber ich sage es mal hier, ich bin über den zweiten Bildungsweg an die Universität gekommen. Also ich habe zunächst mal gar nicht an einem Gymnasium studiert, sondern nach der Hauptschule habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht. Dann habe ich eine Berufsaufbauschule besucht, mit der Reif gemacht. Dann habe ich die Fachoberschule besucht und von dort bin ich dann zum Betriebswirt gekommen. Zunächst habe ich ein volles Betriebswirtsstudium gemacht an der Universität, jetzt heißt Applied University of Mainz, damals Fachhochschule für Wirtschaftswissenschaften in Mainz. Und die habe ich damals eben ausgesucht, weil es eine der wenigen Fachhochschulen war, wo es auch Dozenten gab, die internationale politische Ökonomie unterrichtet haben und eben Theorien der Entwicklungspolitik, was mich damals sehr interessiert hatte, weil ich meinen Zivildienst bei einer Entwicklungshilfeorganisation damals gemacht hatte. Dann danach, nach diesem BWL-Studium, habe ich dann Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin studiert und parallel weiter am Fachbereich 10 Wirtschaftswissenschaften und bin dann für 1,5 Jahre nach Frankreich gegangen, habe an der Universität de Paris 8, also das war damals die Universität in Vincennes, die damals einen ziemlich linken Ruf hatte, da die, also nach 68 hatten die Franzosen die ganzen linken Professoren in diesen Zoo in Vincennes gesteckt und das war sozusagen eigentlich schon die interessanteste Universität, die es damals so in Frankreich gegeben hatte. Und dort habe ich dann auch einen französischen Abschluss gemacht in Sciences Economiques und danach habe ich ein Promotionsstipendium gekriegt für das Europäische Hochschulinstitut in Florenz und bin dort dann wieder in vollkommen anderes Gebiet gewechselt, was ich vorher nicht gemacht hatte, und zwar Policy-Analyse. Und habe dort meine Dissertation geschrieben über ein Thema der Umweltpolitik und haben dort so als einer der ersten dann die Netzwerkanalyse in die Policy-Forschung da eingeführt. Und dann während meiner Forschung am Max-Planck-Institut in Köln, dort bin ich dann eher im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, also Techniksoziologie und Policy-Analyse im Bereich der I&K-Techniken unterwegs gewesen und habe meine Habilitation geschrieben über einen Vergleich der Entwicklung der Telekommunikation in 6 Ländern. Also in den G7-Ländern minus Kanada, also in den sagen wir, großen Ländern, wie sich die Telekommunikation über 200 Jahre hin entwickelt hat, die verschiedenen institutionellen Entwicklungswege. Also von daher bin ich natürlich auch bei den Politologen ein sogenannter Komparativist, also man nennt das ja Comparative Politics, indem man die unterschiedlichen politischen Systeme vergleicht, welche Wirkungen, wie sie funktionieren und auch welche Wirkung sie dann auf Politiken haben. Und seit 1997 bin ich hier und habe dann in verschiedenen Bereichen so geforscht, weiterhin in den I&K-Technologien. Also heute würde man das Digitalpolitik nennen, so ganz neu. Oder vor 10 Jahren hat man noch Netzpolitik gesagt. Also das ändert sich, da gibt es so verschiedene Modewellen. Dann habe ich seit einiger Zeit auch eben Veranstaltungen gemacht zur Innovationspolitik. Das überlappt natürlich sehr stark mit Digitalpolitik, aber auch über Energie- und Klimapolitik. Das sind so die Politikfelder, in denen ich so empirisch tätig bin. Dann meine theoretische Orientierung ist schon, also wie mein Lehrstuhl heißt, auch Staatstheorie betreiben, aber eher im Sinne von Governance-Theorie. Und Governance ist ja eine erweiterte Sichtweise von Policymaking, also wo man jetzt nicht nur auf den engen Kern der staatlichen Akteure guckt, also wer ist da jetzt an der Formulierung von Politiken beteiligt, sondern wie eine Gesellschaft insgesamt auch mit nichtstaatlichen Akteuren zusammen oder halbstaatlichen Akteuren mit gesellschaftlichen Problemen umgeht. Also das kann ich zum Beispiel mal exemplarisch darstellen an einem ganz neuen Fall, den wir momentan so untersuchen. Es gibt ja dieses Netzdurchsetzungsgesetz, das der Minister Maas im letzten Jahr noch so richtig durch den Bundestag gepusht hat. Und da kann man ja überlegen, gibt es dieses Problem sozusagen der Hate Speech im Internet tatsächlich? Ist es wirklich ein Problem, dass die Gesellschaft lösen muss, mit dem die Gesellschaft umgehen muss, und wie kann sie damit umgehen? Jetzt nur rein privat, als dass beispielsweise Facebook, Zuckerberg hat ja bei der Kongressanhörung sowas erzählt, dass die so einen eigenen Supreme Court innerhalb von Facebook einrichten. Das wäre dann eine vollkommen private Lösung dieses öffentlichen Problems. Oder das andere Extrem wäre natürlich so eine Art Stasi-Behörde, sozusagen eine Regierungsbehörde, die Tausende von Mitarbeitern beschäftigt, die dann die Zensur ausüben. Und dazwischen gibt es natürlich ein Spektrum. Und diese Problemstellung, also wie die Gesellschaft institutionell mit verschiedenen Arrangements so ein Problem behandelt, das ist ein typisches Governance-Problem. Und das behandelt dann eben die Governance-Theorie. Und da bin ich eben sehr engagiert. Und die Governance-Theorie, die überlappt mit der Komplexitätstheorie, weil das ist sozusagen eben eine Ausformung sozusagen eines komplexen Blicks auf die Gesellschaft, wo man nicht so einfach sagt, das ist jetzt nur Staatsversagen oder Marktversagen, sondern da wirken verschiedene Mechanismen da zusammen. Und Netzwerktheorie natürlich, die behandelt sozusagen die Verflechtung und philosophisch dann sehr abstrahiert ist es sozusagen eine Schule, die sehr stark eben diese Relationen in der Realität, in der Politik und so weiter betont. Das nennt man heute Relationalismus, im Unterschied zu anderen philosophischen Strömungen wie zum Beispiel Institutionalismus oder Materialismus und so weiter. Also das sind so meine Orientierungen, und auf der rechten Seite sehen Sie so eine Auswahl von Büchern, die wir in letzter Zeit so publiziert haben. Ich komme jetzt zur Vorlesung. Die Vorlesung hat drei Hauptziele. Also einerseits soll Ihnen Wissen vermittelt werden über die wichtigsten Theoretiker in der Politik, also eben über die Klassiker. Und da verfolge ich den sogenannten Great Books Approach, also dass man wirklich jetzt nicht Hinz und Kunst da sozusagen in der politischen Theorie untersucht, sondern die Hauptklassiker, dass man die mit ihnen zusammen durchnimmt. Und ein neuer Aspekt, den ich erst so in den letzten Jahren, und der wird ja auch immer wichtiger, eingeführt habe, ist, dass man stärker auch guckt, wie gehen Sie mit dem Wissen um, das Sie jetzt über die Theoretiker vermittelt bekommen. Schaffen Sie es, den Transfer zu leisten, in Dimensionen von Hobbes oder Hegel zu denken und das auf ein Alltagsproblem anzuwenden. Und das haben wir jetzt so geregelt, also dass bei jedem Text, den man durchnimmt, eines Philosophen, dann auch in dem Reader, den wir nachher gleich verkaufen, den es aber eben auch online gibt, ein Zeitungsartikel, ein relativ aktueller Zeitungsartikel noch dabei ist, in dem der Philosoph eben aktuell behandelt wird. Also dass man sieht, wie sozusagen bei der Diskussion über aktuelle Problemlagen bestimmte klassische Philosophen dann zitiert werden. Das wäre sozusagen diese Kompetenzseite. Und dann gleichzeitig lege ich auch immer Wert darauf, dass man jetzt nicht nur abstrakt einfach nur weiß, was der oder dieser oder jener Philosoph gedacht hat, sondern auch eine Ahnung hat über die speziellen historischen Hintergründe, Kontexte, in denen bestimmte Theorien entstanden sind. Und auch die persönlichen Netzwerke, also über die verschiedenen Philosophen beeinflusst worden sind. Also zum Beispiel Marx ist ja sehr stark durch den Hegel beeinflusst worden. Also, und das ist eben schon wichtig, das zu wissen. Also das sind so die drei Ziele, die ich mit dieser Vorlesung verfolge. Und eine Besonderheit der Vorlesung ist eben der Reader, und der enthält eben so klassische Texte. Die Zeitungsartikel habe ich schon erwähnt. Also das ist sozusagen jetzt nicht nur aus der Frankfurter Allgemeinen, sondern aus dem ganzen Spektrum von verschiedenen Zeitungen, und also die auch so dann den politischen Raum ein bisschen abdecken. Es gibt auch eine Taz und Welt und so weiter dazwischen, Faz und die Süddeutsche Zeitung, glaube ich sogar ein Bild-Zeitungsartikel drunter. Also da ist sozusagen ein breites Spektrum von Presse, Medien dann in dem Reader auch drin. Und dann ist noch wichtig, was als eine Besonderheit dieser Vorlesung, dieses, ich nenne das immer so, das Expertenmodell der Tutorenbetreuung. Also wir haben nicht sozusagen parallel verlaufende Tutorate, wo jeder Tutor bei jeder Sitzung dabei ist und sozusagen alles mitmachen muss und dann sozusagen in allen Bereichen bewandert sein muss. Das ließ sich damals beim alten Modell, ich bin ja vor 3 Jahren übergewechselt zu einem neuen, eher restringierten Modell, in dem ich nur noch 9 Philosophen behandle. Früher hatte ich fast 50 Philosophen behandelt, und das war sozusagen für studentische Tutoren dann eben nicht handhabbar. Und deswegen haben wir das dann so geregelt, dass jeder Tutor dann zuständig war für einen oder mehrere Philosophen, aber dann die ganze Woche über ganz viele Tutorate dann gehalten hat. Und das, so sieht das Modell jetzt auch aus. Also wir stellen die Tutorinnen und Tutoren nachher gleich vor. Jeder von Ihnen wird dann die ganze Woche über insgesamt, wie viel sind es? 8. Insgesamt 8 Tutorate halten. Und das ist die Anzahl der Tutoren, die man sonst auch genehmigt bekommt vom Fachbereich finanziert bekommt für so eine Vorlesung. Noch eine Besonderheit, und zwar spiele ich gerne, wenn es möglich ist, um sozusagen so eine trockene Theorievorlesung ein bisschen anschaulicher zu machen und manchmal auch aufzuheitern. Da spiele ich dann Videos ein. Und ich habe einen eigenen Videokanal, Polfi Konstanz heißt der, und da werde ich nachher gleich noch einen Einblick machen. Aber schreiten wir jetzt voran und tauchen in den Inhalt dieser Vorlesung ein. Es geht ja in dieser Vorlesung um Theorie, um Staats- und Demokratietheorie. Oder man könnte sagen allgemeiner um politische Theorie. Aber schon vor vielen Jahren wurde das hier eben sehr stark verengt sozusagen auf den Staat. Es gab so eine Phase in den 70er Jahren, in der sozusagen die Staatstheorie wieder so richtig Mode wurde. Und deswegen wurde es hier schon immer Staats- und Demokratietheorie genannt. Also es geht dann natürlich um den Staat selber, und Demokratie wäre natürlich eine Staatsform neben den anderen möglichen Staatsformen. Und momentan, wenn wir die Nachrichten sehen, sehen wir ja, dass die Welt wieder sehr stark in Bewegung ist in Bezug auf Staatsformen. Also dass es nicht so aussieht, wie wenn das einfach nur naturnotwendig alles nur auf Demokratie hinausläuft, sondern einige Länder haben auch schon den Rückwärtsgang eingelegt. Aber zunächst mal, was ist Theorie? Wir können mal über eine negative Definition voranschreiten. Was ist denn nicht Theorie? Man trennt Theorie immer von der Praxis, indem man sagt, also das praktische Tun ist ebenfalls vollkommen anders als sozusagen eine reine Vorstellung. Theorie wäre dann etwas in der Vorstellungswelt. Aber da würde man nicht alle Vorstellungen schon Theorie nennen. Man trennt zum Beispiel Religion von Theorie. Oder eine Ideologie würde man jetzt nicht unbedingt als eine Theorie bezeichnen, obwohl es sozusagen innerhalb der Erkenntnistheorie dort auch ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Also es gibt natürlich auch Ideologiedefinitionen, insbesondere in der Frankfurter Schule oder im französischen Marxismus, wo Ideologie sehr breit definiert wird und da drunter dann wieder auch Alltagsvorstellungen fassen. Und andere Überzeugungssysteme, von denen man sozusagen theoretisches Wissen ableitet. Dann gibt es eben Versuche, den Begriff Theorie positiv zu definieren. Und es heißt dort, dass man Abstraktionen produziert, explizite Repräsentationen eines Realobjekts in einem Erkenntnisobjekt. Also dass wie Spinoza sagte, der Begriff des Hundes kann nicht bellen. Der Hund wäre sozusagen das Realobjekt und die Vorstellung vom Hund das Erkenntnisobjekt. Also und beide sind unterschiedliche Ebenen sozusagen des Zugangs zur Realität. In dem Wörterbuch der Politik von Manfred Schmidt wird Theorie definiert als geschultes Schauen oder Beobachten. Also da steckt dann schon dahinter, dass es nicht einfach nur eine Alltagsvorstellung ist, sondern schon reflektiertes, überlegtes Schauen. Und manche gehen sogar so weit, dass Theorien schon, sagen wir, bestimmte Bestätigungen verlangen in Bezug auf getestete Hypothesen und so weiter, dass man davon ausgehen kann, dass bestimmte Vorstellungen über die Realität eben auch zutreffen. Auf dieser Folie steht jetzt das Wort Theorie heraus in einer Wolke von anderen Begriffen, die einem so in der Erkenntnistheorie um die Ohren fliegen. Also da gibt es, wenn man sozusagen in dieses Gebiet einsteigt, wie macht man sich Vorstellungen über die Realität? Da gibt es sozusagen ganz unterschiedliche Begriffe, mit denen man sozusagen dieses Problem oder diese Frage beantworten. Also zum Beispiel ein Paradigma. Was ist der Unterschied zwischen einer Theorie und einem Paradigma? Man spricht ja häufig so, es hat ein Paradigmenwandel stattgefunden. Was ist ein Paradigma? Haben Sie den Begriff schon mal gehört? Ein Denkmuster, sagen Sie. Ja. Wer Bietet sonst noch ein Paradigmen, das ist nicht falsch, aber wenn man vom Paradigmenwandel oder von paradigmatischen Revolutionen spricht, was stellt man sich da vor? Also ein Paradigma ist schon sowas wie in der Tat ein Denkmuster, aber es ist schon so eine grundlegende Vorstellung, genau, so eine Art Weltbild, wissenschaftliches Weltbild wäre sozusagen ein Paradigma. Also sozusagen die in der Physik gibt es jetzt also ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man sozusagen die Welt ordnet, und da gab es dann so in den letzten hunderten Jahren sozusagen mehrere Revolutionen, wo sozusagen das physikalische Weltbild sozusagen vollkommen umgekrempelt wurde. Also das wäre sozusagen das Paradigma. Was ist das, eine Präsupposition? Haben Sie den Begriff schon mal gehört? Also sozusagen so eine implizite Hintergrundannahme, die gar nicht expliziert sein muss, die man einfach so mitdenkt. Also eine intuitive Hintergrundtheorie wird man das dann nennen. Also Hypothesen, also sind Begriffe, das haben Sie dann eher bei den Methoden und so weiter. Also es gibt sozusagen ganz viele Begriffe, mit denen wir sozusagen unsere Welt, unseren Blick auf die Welt ordnen. Fakten. Was sind denn Fakten? Wir hatten ja bei der Trump-Inauguration die Diskussion um alternative Fakten. Ja, gibt es das? Also das, eine Antwort ist, die Frage nach geistiger Gesundheit wäre da sozusagen eingebracht. Also in der Tat ist es so, also bestimmte Erfahrungen, die man mit der Realität machen kann, die kann man sofort nachprüfen. Es gibt dann aber natürlich bestimmte sozusagen Bereiche der Realität, die der Erfahrung nicht so zugänglich sind. Und das hat natürlich die Philosophie seit David Hume und Kant und so weiter ganz stark beschäftigt, dass es so einfach nicht ist, dass man einfach die Realität anguckt und sieht, ob es stimmt oder nicht. Viele Dinge kann man so nicht genau beobachten, zum Beispiel Klimawandel. Das ist natürlich heute vollkommen klar, dass ein Klimawandel passiert, das kann man beobachten, durch das Schmelzen sozusagen der Polkappen und so weiter. Da findet tatsächlich, aber ob der jetzt wirklich durch den Menschen gemacht ist, das ist dann schon viel schwieriger, das dann zu messen und nachzuweisen. Also, und da hat man eben das Problem, dass man unterschiedliche Daten erzeugen muss, die sozusagen dieses nicht direkt beobachtbare Phänomen Klimawandel dann genau beschreiben. Und dann gibt es natürlich so Theorien, die sagen, Triangulation ist eine Möglichkeit, dass man mit ganz unterschiedlichen Messverfahren das auf eine ähnliche Lösung kommt, und dann ist man sich schon eher sicher, dass man das Phänomen dann so eben eingekreist hat. Also es gibt einen Soziologen, der hat sozusagen dieses Kontinuum in diesem epistemologischen Raum so dargestellt, dass sozusagen das Abstrakte wäre jetzt die Präsupposition, die wir vorhin angesprochen haben, und auf der anderen Seite wäre die pure Beobachtung. Also ich finde das jetzt nicht so überzeugend. Also ich finde einen anderen Wissenschaftsphilosophen, den Mario Bunge, ganz überzeugend. Der stellt so eine naive Sicht einer eher komplexeren Sicht auf die Realität gegenüber. So, die naive Sicht wäre sozusagen die eines Empiristen oder Induktivisten, der sagt, ich gucke einfach auf die Realität und sehe da Muster, generalisiere und leite das ab, und dann habe ich meine Theorie. Und setze natürlich voraus, dass ich sozusagen alles auch direkt beobachten kann. Und Bunge sagt eben, viele Dinge setzen in der Beobachtung bestimmtes Hintergrundwissen voraus. Also man sieht nur Dinge, die man weiß, hat, glaube ich, Goethe mal gesagt. Und das steht ja auch, glaube ich, in manchen Reiseführern drin. Also dass, wenn man in eine neue Stadt geht, man sich unbedingt, also eine größere Stadt dann angucken will, einen Reiseführer kaufen, sonst sieht man die wichtigsten Sachen eben nicht. Also man sieht viele Dinge dann nur, wenn man schon vorher Wissen über die hat. Und das ist sozusagen so eine Art Background-Knowledge. Da stecken diese Präsuppositionen ganz stark drin, aber auch Paradigmen, Weltsichten, über die wir die Welt so wahrnehmen, wie wir sie sehen. Und daraus versuchen wir dann genauer zu spezifizieren, wie unsere Erklärungs- und Beschreibungsmuster aussehen. Das wären die sogenannten Founder Hypotheses. Und die, mit denen kreieren wir Theorien, die sozusagen eher präzise Aussagesysteme sind, die, aus denen wir dann Hypothesen ableiten können, die wir dann an Daten überprüfen können, von denen wir glauben, dass die die Realität möglichst genau beschreiben. Also ich habe sozusagen diesen Zusammenhang mal vor ein paar Jahren in diesem Diagramm so dargestellt, also dass man anfangen kann mit einer intuitiven Beobachtung von etwas und etwas rein metaphorisch zunächst mal beschreiben. Und auf der höchsten Abstraktionsebene wären das dann die Präsupposition, dass man so metaphorisch denkt, aber sich eigentlich gar nicht bewusst ist, dass man das tut. Und da sollte man das möglichst explizieren und präzisieren. Und sozusagen eine Möglichkeit, etwas zu explizieren, wäre, dass man sich schon mal klar ist, dass man in einem bestimmten Paradigma denkt, in einem Schema denkt oder in einem Muster denkt. Dass man sagt, okay, ich bin ein Idealist, ich sehe das halt idealistisch und du bist materialistisch, du siehst halt die materiellen Bedingungen als wichtiger, deswegen sehen wir die Realität unterschiedlich. Also das wäre dann schon ein Schritt dahin, dass man sich über die Voraussetzung der Erkenntnis eben genauer dann bewusst ist. Und dann folgt sozusagen auch diese ganze Kette der Überprüfung dann einer formalen Theorie, dass man ein Modell macht, Hypothesen ableitet, Indikatoren bildet, mit denen man Daten kreiert, von denen man glaubt, dass sie ein Phänomen wie zum Beispiel Klimawandel dann genau beschreiben. Also das wäre sozusagen eine grundlegende Überlegung, was ist Theorie, also da ein Versuch, die Wirklichkeit wirklich so abstrakt in Modellen und so weiter darzustellen, damit man dann Hypothesen ableiten kann. Innerhalb der Politikwissenschaft gibt es dann jetzt wieder eine Diskussion über ganz verschiedene Art von Theorieströmung. Also da wird unterschieden zwischen der normativen Theorie, in der es eher um sozusagen präskriptive Aussagen geht, also dass es eher um das Sollen gehen, also wie sieht sozusagen ein demokratisches System aus oder ein rechtsstaatliches System, welche Voraussetzungen und Ansprüche würden wir da stellen und leitet das eben aus einer Ethik oder Wertlehre ab. Dann gibt es eben eine Strömung, die sich kritische Theorie nennt und das ist natürlich der Marxismus auf der einen Seite. Also Marx sagt ja mal, als die Philosophen haben die Welt beschrieben und interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist sozusagen das Wichtige. Und sozusagen der erste Schritt, etwas zu verändern, ist natürlich die Kritik der bestehenden Verhältnisse. Und insofern ist es dann zunächst mal natürlich eine kritische Theorie, in der es darum geht, die Probleme, die in der Gesellschaft existieren und die man sozusagen lösen will, zu beschreiben und dann nach Lösungen suchen, die zu verändern. Und so die großen Namen hier in Deutschland sind natürlich Adorno, Horkheimer und Habermas. Und dann schließlich die dritte Strömung der Theorie, das ist die deskriptiv-analytische Theorie. Das wäre eben die Theorie, die ich in diesem Diagramm eben so dargestellt habe, also wo man dann schon versucht, eine möglichst genaue Beschreibung der objektiven Realität zu erreichen und daraus sozusagen dann bestimmte Erklärungsmuster und so weiter ableitet. Also es geht dann aus dieser analytischen und empirischen Theorie um die Beschreibung und Analyse politischer Zusammenhänge und von Prozessen, die man dann eben mit über Hypothesen und Indikatoren und so weiter dann überprüfen kann. Ein weiterer Begriff, der auch da vorne in der Wolke drin gesteckt hat, ist Metatheorie. Und Metatheorie ist eine Teilmenge der Wissenschaftstheorie. Die Wissenschaftstheorie hat selber dann so unterschiedliche Strömungen. Wissenschaftsethik ist natürlich auch eine Strömung. Aber lassen Sie uns mal vom Wortstamm her das versuchen. Also das Meta kommt aus dem Griechischen und bezeichnet inmitten, hinter oder über. Metatheorie bedeutet eine Theorie über die Theorie. Eine Theorie, mit der man beispielsweise Theorien vergleichen kann. Und darauf habe ich eben auch immer Wert gelegt. Also, dass wir in der Lage sind, die verschiedenen Strickmuster der Theorien auch ein bisschen zu erkennen und zu vergleichen. Also, dass wir wissen, dass eben Hegel ein vollkommen anderes Paradigma, ein anderes Grundmuster sozusagen seines Blicks auf die Gesellschaft hat als Marx. Als Marx hat ja, man sagt, er hätte Hegel rumgedreht, vom Kopf auf die Beine gestellt. Und erkennt man natürlich nur, wenn man in der Lage ist, verschiedene Theorien genau miteinander zu vergleichen. Und das macht man eben in der Metatheorie. Jürgen Mittelstraß, unser sogenannter Hausphilosoph, also ein recht bekannter Philosoph, der lange hier an der Universität gelehrt hat, der ein mehrbändiges Werk, eine Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie veröffentlicht hat, hat dann in dieser Enzyklopädie eine Definition, die ich hier zitiere. Metatheorie ist eine Bezeichnung für eine Theorie über Theorien, in der also Eigenschaften ganzer Theorieklassen untersucht und nicht bloß Eigenschaften einer einzelnen Theorie. Also dass man versucht, sozusagen mehrere Theorien übergeordnet unter übergeordneten Zusammenhängen dann vergleichen und vergleichen zu beschreiben. Manfred Schmidt in seinem Wörterbuch zur Politik definiert das so: Eine Theorie über eine Theorie. Metatheorie ist soweit Theorie geschultes Schauen oder Beobachten bedeutet. Wissenschaftliche Beobachtung, also praktisch so eine reflexive Beobachtung, wie gehen wir mit den Theorien um. Soweit zu der Bedeutung sozusagen von Theorie. Auf dieser Folie kommt jetzt ein Verweis auf diesen eigenen YouTube-Kanal. Also in diesem YouTube-Kanal sind fast alle dieser Videos drin, die ich in der Vorlesung zeige. Ein Film, der drinsteckt, haben wir selber gedreht. Das ist der erste hier in der Liste, der heißt What Can We Learn from Machiavelli Today? Da hatten wir vor ein paar Jahren ein Exkursionsseminar gemacht nach Florenz und haben dort dann eine Reihe von Interviews, also mit Forschern und Philosophen, Historikern und so weiter, durchgeführt, um uns dem Phänomen Niccolo Machiavelli dann zu nähern. Also der hat ja damals in Florenz gelebt und war damals ins Exil geschickt worden in so einen Vorort von Florenz, ungefähr 15 Kilometer entfernt von Florenz. Und dieses Gut heißt heute immer noch sozusagen Machiavelli-Gut. Und dort haben wir dann sogar einen italienischen Professor aufgenommen, an dem Schreibtisch, an dem der Machiavelli vor 500 Jahren gearbeitet hat und sein berühmtes Buch Il Principe da damals geschrieben hat. Und in diesem YouTube-Kanal gibt es eine ganze Reihe von Filmen. Also hier sind jetzt die Filme geordnet nach der Häufigkeit des Downloads. Also ich habe da Niklas Luhmann zusammengeschnitten aus einem längeren VHS-Videotape, wo er selber auf seinem Balkon damals, er wohnte ja damals in der Nähe von Bielefeld, die Systemtheorie sehr knapp und bündig eben erklärt. Und das ist 57.000 Mal runtergeladen. Also Niklas Luhmann schlägt hier alle. Der nächste, der sozusagen dran ist, der Karl Popper. Und dann kommt schon Norbert Elias, Habermas, Thomas Kuhn, also der Paradigmentheoretiker, der hat dieses Buch geschrieben, die wissenschaftlichen Revolutionen. Und Giovanni Sartori über Homo Videns. Sehr aktuelles Buch hat er vor ein paar Jahren geschrieben, ist auch schon wieder 10 Jahre und länger her, wie die Zeit vergeht. Der thematisiert sehr stark die große Rolle, die visuelle Medien heute in der Gesellschaft spielen und behauptet, dass das zu einer Verarmung des Denkens führt. Er glaubt, dass sozusagen der Homo Videns den Homo Sapiens ablöst und dass so eine Art Regression stattfindet in der Evolution. Also dass sozusagen die modernen Menschen mit nur noch sozusagen Fernseh gucken und kurze YouTube-Videos, würde man heute sagen, angucken und gar nicht mehr in der Lage sind, zu argumentieren, also sozusagen so lineare Argumentationsfolgen zu machen, sondern nur noch effekthaft, affekthaft reagieren auf visuelle Darstellung. Also das ist eine starke These, die er da vertritt und hat das natürlich entwickelt in der Zeit, als Berlusconi dieses italienische Mediensystem in der Weise so umgebaut hat. Dann Michael Mann, ein berühmter historischer Soziologe. Also das sind eben ganz interessante Interviews da auf diesem Kanal da zusammen. Meine Vorlesung hat für jeden Theoretiker, wie ich ihn behandle, immer denselben Aufbau. Also ich gehe sowohl themen- als auch autorzentriert vor. Also die behandeln natürlich jetzt 9 Haupttheoretiker, aber jeden Theoretiker behandle ich mehr oder weniger nach demselben Schema. Natürlich passt das nicht immer genauso wie auf eben den anderen, sondern aber es bringt mich dazu, immer die Hauptfragen an die Theoretiker systematisch zu stellen. Ich betreibe natürlich dann Ideengeschichte, aber auch Metatheorie, indem ich die Theorien dann systematisch miteinander vergleiche und stelle dann auch immer die historischen und sozialen Kontexte der Theoretiker dar, auch die sozialen Beziehungen, in denen sie gesteckt haben. Und schließlich, was ich schon erwähnt habe, will ich eben auch eben durch diese Zeitungsartikel im Reader und das Eingehen darauf dann auch Kompetenzen vermitteln, wie sie sozusagen in aktuellen Problemlagen, Problematiken, die Theorien auch anwenden können, die ich Ihnen hier erkläre. In der Vorlesung behandle ich 9 Theoretiker von Platon bis Marx. Und das sind sozusagen die geistigen Riesen in der Politikwissenschaft. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kann man so geistige Riesen denn identifizieren? Sozusagen heutzutage kann man das natürlich googeln. Ja? Sie kennen sicher Google Scholar und Google Scholar hat auch Profile, also wo bestimmte Forscher selber Profile einrichten, also dass sie sozusagen sortieren, welche Publikationen sie gemacht haben und die werden dann dort automatisch in der Weise ausgewertet, dass dann die alle in einer Liste zusammenstehen und man sieht, wie häufig die zitiert sind. Und die Zitate werden dann aufsummiert. Bei den Soziologen gab es jetzt Leute, die sich die Arbeit gemacht haben, auch für verstorbene Soziologen Profile einzurichten. Also das ist in der Politikwissenschaft noch nicht passiert. Das gibt es nur in der Soziologie. Deswegen hat dort auch Karl Marx ein Profil, Max Weber, Robert Merton, Emil Durkheim und so weiter. Und interessanterweise ist der meistzitierte Soziologe Pierre Bourdieu, also der französische Sozialtheoretiker. Und danach kommen 2 Deutsche, also Marx und Weber, und dann Irving Goffman, ein amerikanischer Soziologe, und auch Gary Becker, ein ökonomischer Soziologe, der die Rational Choice Theorie in die Soziologie eingeführt hat, und dann Robert Merton, ein Wissenschaftssoziologe, und dann der französische Soziologe Emil Durkheim, der Große, und hier dann der erste kritische Theoretiker Adorno. Und bei den Politikwissenschaftlern sind es zum großen Teil Lebende, also die leben fast alle. Also so die Ronald Engelhardt, ich glaube, lebt noch, der Dixit ist ein Spieltheoretiker, dann Pippa Norris hat früher in Harvard gelehrt, ist sehr stark in der Kommunikationswissenschaft auch bekannt. Philipp Schmitter ist hier wahrscheinlich bekannt. Also Philipp Schmitter war mein Doktorvater am Europäischen Hochschulinstitut. Robert Rhodes, ein Engländer und so weiter. Also hier sieht man sozusagen in Google Scholar eine Möglichkeit, wie man sozusagen rauskriegt, wer sind denn die größten Politologen oder die größten Theoretiker sozusagen in einer Disziplin. Man könnte ja auch so vorgehen, indem man einfach, das ist jetzt eher Spesslik macht, in die Bibliothek geht und einfach mal guckt. Und das ist eine Besonderheit unserer Bibliothek. Also das ist sozusagen eine Errungenschaft der Philosophen, die hier schon sehr lange, viele Jahrzehnte sehr gut ausgestattet sind. Also die ganzen großen Philosophen stehen alle so zusammen. Man kann dann sozusagen zum Hobbes-Regal gehen und so eine ganze Regalwand da sehen mit allen Büchern, die Hobbes geschrieben hat, alle Bücher, die über Hobbes geschrieben worden sind, also Dissertationen und so weiter. Und danach kann man natürlich schon gehen und sagen, wenn jemand es geschafft hat, dass die Universität Konstanz für ihn ein eigenes Regal eingerichtet hat, dann hat man es geschafft, sozusagen in den Olymp der Philosophen und Politiker dann aufzusteigen. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit. Eher so die empirische Strategie ist, eine Inhaltsanalyse zu machen. Und da bin ich so ein Freund davon auch. Also quantitative, empirische Inhaltsanalyse machen. Das habe ich mal mit einem damaligen Hiwi, der promoviert inzwischen an der Universität St. Gallen, Adrian Rindscheid, eine Inhaltsanalyse von Lehrbüchern und Anthologien, Übersichten gemacht und geguckt, wie viele haben denn dort eigene Kapitel oder große Abschnitte und das mal sozusagen registrieren und auflisten in so einer Excel-Tabelle. Und interessanterweise führt Jean-Jacques Rousseau die Liste hier an, dann kommen Hobbes, Locke, Platon, Machiavelli, Marx und die ganzen Theoretiker mit den roten Punkten, die behandle ich in dieser Vorlesung. Alle, die grün markiert sind, die hatte ich sozusagen in dieser alten, großen Vorlesung gemacht, die damals noch zweimal die Woche ging, wo ich da sozusagen 50 Theoretiker da durchgenommen habe. Es gibt auch ein Poster zur Ideengeschichte in der Politik, das habe ich zum Beispiel zu Hause in meinem Arbeitszimmer hängen. Das sind jetzt über 100 Philosophen, sozusagen von Konfuzius, also bis Gorbatschow geht die Liste. Also sozusagen die Theoretiker, die so existieren in der Politikwissenschaft, die, wenn man sozusagen richtig sich spezialisiert auf Theorie und da bewandert sein will, dann ist es natürlich eine unheimliche Menge, die man eigentlich sozusagen kennen müsste. Ein anderer Zugang sozusagen, jetzt nicht so autorzentriert zur politischen Theorie, bietet dieses Lehrbuch von Münkler und Strassberger, das ich auch empfehlen würde, sozusagen parallel zu kaufen. Und da kann man sozusagen auch ein bisschen inhaltsanalytisch vorgehen und gucken im Register, welche Philosophen werden denn sehr häufig zitiert. Und Sie sehen hier im Register nebenan, es gibt so einige wie zum Beispiel Hegel oder Hobbes und Locke. Da werden sehr viele Seiten aufgeführt, auf denen auf diese Philosophen dann verwiesen wird. Und ich gehe in meiner Vorlesung eben auch immer wieder darauf ein, auf diese Verweise von Münkler und Strassenberger, um sozusagen diese Vorlesung auch zu verknüpfen, sozusagen mit so einer allgemeinen Abhandlung der politischen Theorie und nicht nur rein autorzentriert vorzugehen. Also Münkler und Strassenberger schaffen es dann sozusagen in ihren Kapiteln dann so die wichtigsten Begriffe in der politischen Theorie dann durchzunehmen und das mache ich dann natürlich auch. Also nicht alle kommen bei mir dran, aber die meisten Begriffe tauchen in meiner Vorlesung auf. Auf dieser Folie sehen Sie jetzt das Vorlesungsprogramm. Also nächste Woche behandeln wir den Platon, dann den Aristoteles, dann kommt Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Tocqueville und als letzter Marx. Also Platon und Aristoteles repräsentieren so die antike politische Philosophie, Machiavelli sozusagen die politische Philosophie der frühen Neuzeit und auch Hobbes und Hobbes, Locke und Rousseau sind dann die Vertragstheoretiker und Hegel und Tocqueville sind dann schon viel stärker Gesellschaftstheoretiker, die jetzt nicht nur reine Politiktheorie betreiben und wo dann auch andere Akteure noch ins Blickfeld rücken als jetzt nur die Regierung und der Staat und schließlich Marx als letzter Großphilosoph, den wir hier behandeln. Und am 12.07., ein Tag bevor dann am Freitag die Klausur geschrieben wird, werden wir uns dann durchsprechen, wie die Klausur dann aussehen, jetzt nicht im Einzelnen, sondern wie sie diese typischen Fragen da dann beantworten. Also ganz wichtig ist eben auch diese Essay-Frage, die ich vor ein paar Jahren eingeführt habe, wo man dann jetzt nicht nur kurze Fragen beantwortet, sondern ein- oder zweiseitigen Essay schreibe. Die Vorlesungen haben eine einheitliche Struktur, also ich gebe dann immer einen Überblick über den historischen Kontext, den sozialen Kontext, dann stelle ich das Leben und Werk, die Biografie, das Gesamtwerk, dann die politischen Schriften dar und dann gehe ich auf die Theorien ein, stelle zentrale Begriffe vor und Konzepte und skizziere die Hauptargumente und Kernaussagen und bringe dann möglichst auch immer Anwendungsbeispiele, also dass die Dinge anschaulich werden. Und am Ende versuche ich dann immer ein Fazit zu ziehen und zitiere dann auch immer Philosophen, die beispielsweise einen Kollegen dann eben würdigen. Bei der Klausur bin ich wahrscheinlich der Einzige oder zumindest einer der wenigen, ich weiß jetzt nicht, wie sich das so verteilt, der sich standhaft weigert, Multiple-Choice-Klausuren zu schreiben. Und also ich denke, dass das wäre meines Erachtens aus sehr schwierig in einer politischen Theorie Multiple-Choice-Fragen zu stellen. Also die Klausuren können Sie anschauen, also in Ilias, das werde ich gleich noch zeigen, sind so aufgebaut, dass Sie kurze Fragen beantworten müssen mit kurzen Texten oder manchmal auch nur Stichworten. Also die meisten Fragen können Sie sehr knapp und konzise beantworten, manchmal nur mit Spiegelstrichlisten oder kurzen Definitionen. Es gibt aber eine letzte Frage immer, die sozusagen umfassender ist, wo es darum geht, ein theoretisches Konzept oder eine theoretische Fragestellung auf ein aktuelles Problem anzuwenden. Und da haben Sie dann ein bis zwei Seiten Platz auf der Klausur. Und die Klausuren sind dann so aufgebaut, dass Sie sich sozusagen in vordefinierten Feldern bewegen müssen. Also es gibt sozusagen Felder, in denen Sie die Fragen beantworten müssen, dann mit handschriftlich. Und alles, was Sie sozusagen darüber hinausschreiben, oder manche haben auf der Rückseite dann noch was geschrieben, habe ich immer gesagt, das wird nicht einmal ignoriert, sagt der Österreicher. Also Sie sind sozusagen gezwungen, ganz konzise die Fragen innerhalb dieses knappen Raums zu beantworten, der durch die Klausur dann definiert wird. Und alle Klausuren, glaube ich, sind alle da drin, sind in Ilias verfügbar. Da können Sie sehen, wie da typischerweise abgefragt wird. Und der Inhalt, der in den Klausuren abgefragt wird, bezieht sich einerseits auf die Texte. Und da sind jetzt die Tutorate sehr wichtig. Also im Umgang mit den Texten, also dass man die Texte interpretiert, kritisch liest, interpretiert, diskutiert. Und das lernen Sie insbesondere in den Tutoraten. Also Tutorate sollen jetzt keine Parallelvorlesung werden, also wo Sie nochmal dasselbe dann hören, als was ich da jetzt vorgetragen habe. Natürlich können Sie Fragen stellen aus der Vorlesung und die dann nochmal behandeln, aber der Schwerpunkt der Tutorate liegt in der Interpretation der Texte. Dann Überblicke, das ist dann eher metatheoretisch, also dass Sie beispielsweise die verschiedenen Vertragstheoretiker miteinander vergleichen müssen und so weiter oder unterschiedliche Paradigmen innerhalb der Politikwissenschaft, dass Sie sozusagen wirklich metatheoretisch über die Theorien hinweg dann Vergleiche dann anstellen müssen. Und natürlich kommt hin und wieder natürlich auch eine Frage zu den Kontexten, also die bestimmte theoretische Überlegung erst verständlich machen. Also manche Theorien sind ja nur denkbar in bestimmten Kontexten. Also das, was sich der Hobbes ausgedacht hat, kann man sich eigentlich nur vorstellen vor dem Hintergrund sozusagen dieser Bürgerkriege in Europa, die lange Zeit Ausgang des Mittelalters, Anfang der Neuzeit Europa verwüstet haben. Und also das muss man da wirklich kontextualisieren. Also die Mengen, auf die Informationsmengen, auf die sich die Klausuren beziehen, sind sozusagen die Vorlesung, die Tutorate und natürlich dann die Eigenlektüre der Texte und Materialien. Die Tutorate sind jetzt so organisiert, dass einige unserer Tutoren, und ich denke, jetzt wäre der Zeitpunkt, sie dann alle vorzustellen, dass sozusagen einige dieser Tutoren mehrere Tutorate halten. Also das ist auf jeden Fall Frau Saka.
Also ich bin die Yekbun. Ich bin zuständig für die Tutorate Hobbs und Locke und ich bin im vierten Semester Politik und Verwaltung.
Ich bin Nicole. Ich studiere auch im vierten Semester Politik und Verwaltung und bin zuständig für Machiavelli.
Genau. Mein Name ist Felix Bosner. Ich bin jetzt in meinem letzten Mastersemester hoffentlich von Politik und Verwaltung. Ja. Und ich bin zuständig für das Marx-Tutorat.
Ich bin Pascal. Ich bin im zweiten Mastersemester und ich werde nächste Woche mit euch nochmal einige organisatorische Dinge besprechen und Tipps zum Bestehen der Klausur geben.
Jo, servus, ich bin der Max und ich bin im vierten Semester und wir werden ganz, ganz viel Spaß mit Platon und Hegel haben.
Hi, ich bin Thorsten, ich mache mit euch Aristoteles, ich bin im vierten Semester mal nicht Bowalter, sondern Lehramt mit Mathe, Informatik und Politik. Genau, und wir sehen uns dann in 3 Wochen.
Hallo, ich bin Tim, ich bin auch im vierten Semester Politik und Verwaltung und ich mache Rousseau mit euch.
Hallo, mein Name ist Leon, ich studiere im vierten Semester Politik- und Verwaltungswissenschaft und meine Aufgabe ist es, euch Tocqueville näher zu bringen in der Kalenderwoche 27.
Ja genau, ich übernehme die Arbeit, die der Herr Joos letztes Jahr und die letzten Jahre immer gemacht hat. Ich bin der Koordinator der Tutorate, das bedeutet, falls ihr eine Frage habt zum Vorlesungsinhalt, dann schickt ihr einfach mir eine liebe Mail und wenn ich sie beantworten kann, dann beantworte ich sie sogleich und wenn nicht, dann frage ich Herrn Schneider nach.
Also das ist dann jetzt eine gigantische Aufgabe von Tim Schneider. Der muss jetzt sehr schnell in diesen Ordner, da zeige ich ja jetzt gleich mal, wie das Ding aussieht. Da gibt es also die Lernplattform Ilias, da gibt es so verschiedene Ordner, Programm und Folien, das sind die Folien von heute sind schon drin. Dann steckt da der Reader in elektronischer Form drin. Dann gibt es die elektronischen Texte in verschiedenen Formaten. Also für den E-Reader dann die Klausuren und den Ordner für Tutorate und der ist noch vollkommen leer, dieser Ordner. Und da wäre sozusagen der erste Text, den Sie da reinstecken, wäre sozusagen eine Liste von Räumen und Zeitpunkten. Ja, genau. Und meine Sekretärin müsste das eigentlich schon haben. Okay, gut. Gut, also das wäre dann damit beantwortet, also die Räume, es würden da drin stecken, ja? Dann haben wir sozusagen die Tutoratsache geregelt. Auf der Learn-Plattform müsste eigentlich alles versammelt sein, was so in den letzten Jahren auch so funktioniert hat. Dann rechtzeitig werden die Folien hochgeladen. Also ich bin ja auch jetzt wegen dem Video-Streaming unter Druck, das vorher schon einzureichen, damit es hier sozusagen auf diesem PC dann etabliert wird. Also insofern sind die Folien dann rechtzeitig vorher schon verfügbar, dass Sie die dann ausdrucken können und Sie müssen dann nicht so viel mitschreiben, wie wenn ich jetzt sozusagen präsentieren würde ohne Folien. Normalerweise sagt man ja bei PowerPoint-Präsentationen, dass man die Handouts und so weiter eigentlich erst hinterher verteilen soll. Aber das ist eher, würde ich sagen, in dem Zusammenhang etwas Utopisches. Also das läuft schon besser so, wenn Sie die Folien vorliegen haben und dann auf den Folien dann Ihre Notizen machen können. Also unterhalb dieses Tutoratsordners gibt es dann eben noch einen Link auf die letzte Aufzeichnung. Und ich nehme an, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht viel anders vortrage als von 2016, aber es gibt auch sozusagen einen Videostream von 2013, wo ich diese annähernd 50 vorgestellt habe, wer sich da interessiert. Also da einfach da reingucken. Dann gibt es die Möglichkeit eines Diskussionsforums. Leider wurde das bisher gar nicht oder fast nicht genutzt. Und dann wurde über die Jahre dann auch eine ganz ansehnliche Liste inzwischen schon von Definition als in einem Glossar zusammengetragen. Also da wäre auch an Sie der Appell, wenn Sie da ein öffentliches Gut produzieren oder sich beteiligen möchten an der Vorlesung, da können Sie gerne einen Begriff, der neu auftaucht, dann dort definieren. Und da gibt es eben dann so verschiedene Formate noch bei den E-Readern, aber die meisten von Ihnen haben das ja jetzt gedruckt. Das ist, funktioniert auch am besten bei den Tutoraten, wenn man wirklich das in gedruckter Form dabei hat. Und also elektronisch ist doch schon eher schwierig. Dann können Sie sich natürlich die Gesamtbücher, aus denen die verschiedenen Texte, die im Reader zusammengefasst sind, herausgezogen sind, natürlich die einzelnen Reklambücher auch kaufen. Und schließlich, also gibt es ja heute die Möglichkeit, das Gesamtwerk von Philosophen in digitaler Form ganz, ganz günstig da herunterzuladen. Zum Beispiel eben bei Kindle gibt es Platons Werke kostenlos oder auch so 99 Cent Ausgaben und so weiter. Das ist schon erstaunlich, also wie leicht man heute an Informationen kommt. Damit wäre ich mit der Einleitung heute fertig und danke für Ihre Aufmerksamkeit.